Jahr, genau vor einem Jahr, begann bei Einbruch der Dunkelheit am 8. Oktober der zentralste jüdische Feiertag Yom Kippur mit dem Kol Nidre-Gebet. In diesem Gebet speziell gedenken wir den Verfehlungen und der Schuld, die wir im kommenden Jahr auf uns laden werden, und zwar nicht, um einen Freibrief für falsche Handlungen zu bekommen, so ein antisemitisches Narrativ, sondern in dem Bewusstsein, dass wir immer nur einen Teil unserer Handlungen übersehen können und in dem Wissen, dass selbst gut gemeinte Handlungen in der Kette ihrer Wirkungsgeschichten und Folgen Negatives zur Folge haben können. Dass wir jederzeit mit unserem Leben und unseren Handlungen eingebunden sind in das Netzwerk Menschheit. Und zwar in das Vergangene der Geschichte, in das unserer Gegenwart und in das zukünftiger Generationen. Wir wissen um unsere Beschränktheit und darum, dass wir immer nur versuchen können, das Beste in jeder Situation zu entscheiden und danach zu handeln, ohne immer eine Garantie zu bekommen, ob es unter allen Abwägungen und allen Vernetzungen nicht hätte noch besser sein können. Mit diesem Gebet startet Yom Kippur. Am Mittag des Folgetages, kurz nach 12 Uhr, während der Torahlesung, mitten im Zentrum des Yom Kippur, der eine Einheit von 25 Stunden ist, nur von der Nacht unterteilt, fielen die Schüsse in Halle. Zwei Menschen wurden ermordet. Jana, die zufällig gerade an der Synagoge vorbeilief, und Kevin, der einfach nur sein Mittagessen in einem Dönerrestaurant zu sich nehmen wollte, in seiner Arbeitspause. Der Täter bezeichnet sich immer wieder als Loser, da es ihm nicht gelungen sei, so viele Juden wie möglich zu töten, und der aus Frust und Zorn dann zwei andere Menschen ermordet hat, um die es ihm eigentlich nicht ging. Er ist ein Loser, wie jeder Mörder eigentlich, aber aus ganz anderen Gründen. Kevin war 20 Jahre alt, ein Maler aus Merseburg, der keinen einfachen Start hatte ins Leben, in die Schule, der sich seinen Hauptschulabschluss und seine Lehre mühsam mit viel Arbeit, viel Disziplin und viel Optimismus erkämpfen musste, hatte seine Ausbildung abgeschlossen, war Geselle, und für ihn wäre das Leben jetzt genau losgegangen. Er war Mitglied in einem Fußballclub in Merseburg, der an einigen Punkten nicht immer die Grenzen nach rechts gezogen bekommen hatte, und sein Tod hat erreicht, dass diese Freunde von ihm zum ersten Mal und vielleicht nicht zum letzten Mal in ihrem Leben gemeinsam mit Leuten, mit denen sie nie dachten, nahe zusammen zu sein, auf einer Demo sich wiedergefunden haben gegen Antisemitismus, gegen Faschismus und für Demokratie. Jana wurde 40 Jahre alt, bevor ihr Leben genommen wurde, wohnte eigentlich in der Nähe und war auf dem Heimweg, war eine Frau, die absolut auf Schlager stand, das war ihr ganzer Lebensinhalt, und sie hat es immer wieder geschafft, ihren Idolen sehr nahe zu kommen, mit persönlichen Bekanntschaften, mit extra persönlichen Autogrammen, ohne dass das als störend wahrgenommen wurde. Dann gibt es noch Jens und Dagmar, ein Ehepaar auch in Halle, die schwer verletzt überlebt haben, weil der Täter ihr Auto wollte und es ihm nicht schnell genug ging. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Das Zitat, das Charles Reed, einem englischen Schriftsteller und Theatermacher des 19. Jahrhunderts, zugeschrieben wird, vermutlich aber aus China stammt, beschreibt Wege der Entscheidungen. Es geht nicht um eine Gedankenkontrolle, als vielmehr um ein Bewusstsein der eigenen Wahrnehmung, des eigenen Seins, der eigenen Sprache und derer Konsequenzen. Es genügt schon lange nicht mehr, und es hat nie genügt, zu gedenken, zu bedauern, zu trauern und sich fest vorzunehmen, nie wieder. Das machen wir und viele andere schon lange und meinen es auch wirklich ernst. Es reicht nicht. Wir befinden uns mitten in einem sehr beschleunigten sozialen Wandel und die Uhr zeigt längst 11:55. Der Angriff in Halle ist auch nicht der erste Angriff auf eine Synagoge oder jüdischen Einrichtungen nach 1945. Ich möchte nur erinnern an den Anschlag auf ein jüdisches Altenheim in München am 13. Februar 1970 mit 7 Toten und vielen Verletzten, alle Überlebenden der Shoah. Oder der Ermordung von Rabbiner Shlomo Levin und seiner Lebensgefährtin Frieda Pöschke am 19. Dezember 1980 in Erlangen. Bis heute ist dies nicht aufgeklärt, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz die Freigabe von Akten verweigert. Zitat mit der Begründung, es würde das Wohl der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Viele Jahre später haben wir dieses wieder, dieses Mal heißt es NSU, um nur 2 zu nennen. Es sind nicht die einzigen. Der Angriff in Halle markiert eine weitere Zäsur. Das Positive heute ist, solche Angriffe sind überhaupt auch Thema außerhalb der jüdischen Welt und das war lange nicht so. Und es findet sich immer noch, ich betone immer noch, eine Mehrheit von über 50%, ungefähr 60, die das Modell Demokratie mit all seinen Unzulänglichkeiten und seinem Verbesserungsbedarf für doch ein erstrebenswertes und erhaltenswertes gesellschaftliches Lebens- und Organisationsmodell halten. Noch. Wenn uns jüdisches Leben hier etwas bedeutet, wenn uns das Leben hier von Minderheiten generell etwas bedeutet, dann genügt dies aber nicht. Der Staat und seine Organe haben noch viel zu lernen und zu ändern. Teilweise ist dies in Bewegung, in vielen Teilen aber noch nicht. Wir aber sind nicht frei davon, uns selber zu bewegen und zu ändern und dies auch von unseren Mitmenschen zu verlangen. Es beginnt nicht, wenn man sich plötzlich in einem Anschlagsszenario wiederfindet oder in einer Kundgebung danach. Es beginnt, wenn wir unsere soziale Umwelt wahrnehmen, spüren, verstehen, denken, uns fragen, was passiert gerade? Warum sagt ausgerechnet jetzt jemand, mit dem ich mich seit so vielen Jahren gut verstehe, sowas über Juden, über Nichtweise, über Flüchtlinge? Wir sind doch befreundet. Diese Freundschaft sollte strapazierfähig genug sein, deutliche Kritik, deutliche Nachfragen und im Zweifel deutliche Abgrenzung zu ertragen, sonst ist sie verzichtbar. Es beginnt, wenn wir am Arbeitsplatz, in der Schule, beim Stammtisch antisemitische Narrative und Klischees vernehmen und uns nicht einmischen wollen, weil das doch sowieso sinnlos ist und nur Ärger gibt. So lehrt man diese Leute, dass es möglich ist, so lehrt man sie im Zweifel, dass es nicht so schlimm, gar erwünscht ist. Es ist aber so schlimm. Niemand muss sich selber gefährden, aber niemand sollte in so einer Lage auch nicht ganz alleine in der Reaktion sein. Wenn doch, Kreativität, Mut, Entschlossenheit und durchaus auch das Vertrauen in das eigene Bauchgefühl und doch handeln. Wer Interesse hat, möge sich bei uns melden. Wir bieten Seminare an mit Rollenspielen und dem ganzen didaktischen Programm, die einiges an Rüstzeug für solche und ähnliche Situationen geben. Es beginnt, wenn an Schulen jeder antisemitische Angriff, und diese treffen keineswegs nur jüdische Menschen, als psychologisches Problem, als Thema der Sozialarbeit oder als Ausdruck einer momentanen Krise abgetan wird. Das mag alles stimmen und kann und soll alles bearbeitet werden. Aber damit aus einem jungen Menschen, der eine antisemitische Handlung begeht, nicht ein Antisemit wird, ist sofort eine klare Haltung nötig. Denn nur diese macht den Weg frei zur Prävention eines schlechten Charakters und zur Lösung der ursprünglichen Ursachen. Denn geboren wird niemand als Antisemit oder Nazi. Das Problem, das uns derzeit die meisten Sorgen bereitet, sind die nicht gerade kleinen Gruppen der sogenannten Querdenker. Jener, die sich im Widerstand gegen Faschismus wähnen, wenn sie in der Nähe zu anderen keine Masken tragen oder diese nur als Deko unter die Nase hängen. Oder sich verfolgt fühlen, vornehmlich von uns, wenn sie gezwungen sind, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen. Das populärste Verschwörungsnarrativ QAnon ist nicht anderes als die Wiederholung der mitterlichen Ritualmordbeschuldigung. Geschichten wie Chemtrails, die uns alle sterilisieren sollen, oder Chips, die uns bei Zwangsimpfungen eingepflanzt werden, auf dass wir dann nur noch wie Maschinen funktionieren, ist eine Variante der Brunnenvergiftungsgeschichte. Keine neuen Geschichten, nur ans aktuelle Jahrhundert angepasst. Ich schlage diesen Menschen gerne vor, wenn sie sich authentisch im Widerstand fühlen wollen, so richtig mit Lebensgefahr und Nervenkitzel, mögen Sie doch etwa nach Belarus gehen und sich dort der Opposition anschließen. Oder wenn Ihnen das nicht so zusagt, nach China, in die uigurischen Lebensgebiete und sich aktiv an der Herstellung von Religions- und Kulturfreiheit einzusetzen. Wir appellieren erneut, stellt euch immer wieder einmal vor, wie eine Minderheit, und es gibt zum Glück viele davon, diese und jene Situation wohl erleben und sehen würde. Stellen Sie sich euch vor, wie ein Land tatsächlich aussehen wird, wenn es alle diese Minderheiten hier nicht mehr gibt. Teilt die Gesellschaft nicht in diese oder jene, in wir und die anderen, sondern in jene, für die Demokratie wesentlich ist, und andere, die darauf verzichten wollen. Und versucht jenen Teil, der darauf verzichten möchte, so klein wie möglich zu halten. Durch Hinschauen, durch Nachfragen, durch Stellung beziehen, womöglich auch durch Dialog, wo nicht möglich durch klare Grenzen, aber immer durch Handeln. Investiert in die Menschen um euch, auch da, wo es kompliziert ist, gebt niemand leichtfertig auf. Und meldet jeden Vorfall, den Sie mitbekommen, auch wenn er strafrechtlich noch nicht relevant ist. Nur so entsteht ein realistisches Bild von Gesellschaft. Nur so verschwinden Mythen, es sei noch nicht so schlimm und es würde vorbeigehen. Denn es geht nicht vorbei und es ist so schlimm. Wenn ich nicht für mich bin, wer ist für mich? Und bin ich nur für mich, was bin ich? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Pirke Avot, Sprüche der Väter.